FSK 93 auf 93 MHz terrestrisch und 101,4 MHz im Kabel oder über einen Stream fsk-hh.org. Heute mit der Sendung Manfred Dahlmann zum Gedächtnis, zweiter Teil. Wir hatten ja bereits begonnen, etwas über Manfred Dahlmann zu sagen und ihn auch per Audioaufnahme zu Gehör zu bringen. Der Anlass war traurig, denn als die christliche Welt die Geburt des Wunderrabbis Jesus feierte, am 24. Dezember 2017, hatte Manfred Dahlmann nach strapaziösen Chemotherapien in Wien sein letztes Gefecht verloren. Heute werden wir endlich dazu kommen, dass im Januar erschienene Buch, das auch ein Gespräch mit seinem Mitbewohner David Hellbrook enthält, zu besprechen. Dessen Aufnahme manifestiert ein wenig auch das Geschwächtsein durch Chemotherapien, sodass sie auch indirekt die letzte Zeit von Manfreds Leben, zumindest von der Atmosphäre her, widerspiegelt. Wenn wir daraus etwas hören, dann ist zu berücksichtigen, dass der akustische Wortlaut in der Buchfassung in korrigierter Form sich befindet, also das nicht übereinstimmt, falls jemand mitlesen sollte. Warum es Manfred Dahlmann mit der verspäteten Veröffentlichung seiner Arbeit über Foucaults Machtbegriff, das Rätsel der Macht, Foucaults Machtbegriff und die Krise der Revolutionstheorie ging, war es, den Stand der marxistischen Theorie Ende der 1970er Jahre zu dokumentieren. Es gab eine, wenn auch kleine Gruppe von Theoretikern, die das Kapital von Marx philosophisch lesen konnte. Das war ja damals schon schwierig, an die Literatur zu kommen. Selbst die Klassiker Adam Smith, Ricardo und so weiter waren nicht so ohne weiteres zu haben. Im Folgenden hören wir ihn persönlich noch einmal aus der Aufnahme, die überarbeitet in das Buch anstelle eines Vorworts aufgenommen wurde. Der Ausschnitt ist überschrieben mit Lob des Schubladendenkens und gibt etwas von der Atmosphäre wieder, die damals am Otto-Suhr-Institut herrschte, als noch Linke an der Universität etwas lernen konnten. Und wie die Examensarbeit damals zustande kam und was nachträglich noch daraus zu lernen wäre.
Weglassen. Das ist Anti-Schubladen. Ich habe versucht, irgendwie doch die Schubladen hochzuhalten.
Aber wieso hat Agnoli davon abgesehen? Vom Begriff des Marxismus oder vom Begriff.
Ja, ja, das eben, das war eben. Das Geschäftsmodell. Ja, weil das eben, das war. Ich meine, wenn man die damalige Linke sich anguckt, da kommt es da an den Begriffen, die verwenden. Was sie darunter verstehen, war egal. Aber du wusstest dann sofort, in welche Gruppierung du die einordnen musst.
Also es ging um die Phraseologie.
Die Phraseologie, ja. Also wenn der eine, ich weiß nicht, also.
Von Arbeiterkampf zum Beispiel sprach, dann.
Also wenn einer von Ontologie sprach, wusste man ja, oh, der ist ja schon ein bisschen weiter. Aber wenn einer nur von dem Arbeiterkampf sprach, also jetzt Arbeiter, aber nee, das gab ganz spezielle. Kann ich mich jetzt nicht genau daran erinnern, aber es gab ganz spezielle Sprachregelungen, unter denen du unter den 50 kommunistischen Kleinstgrüppeln erkennen konntest, der gehört zur 39. Weil der die und die Formulierung verwendete. Und deswegen hat man auf unserer Seite, also von einem eher philosophischen, erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt, natürlich gesagt, was soll der Scheiß, den machen wir nicht. Aber ich fand den geschichtsmaterialistische Dialektik, das muss so sein. Oder eben Marxismus.
Wobei du dich ja nicht einfach positiv auf den Marxismus beziehst.
Ja, aber ich bestand auch darauf, dass diese Begriffe auch links und rechts, das war für mich war das modisch geworden, links und rechts nicht mehr trennen zu wollen, ne? Weil das irgendwie nicht mehr weiterführt. Aber ich bin bis heute noch der Meinung, dass das trotzdem dass sehr wohl irgendwie diese Trennung irgendwie was aussagt.
In der Selbstetikettierung oder?
Ja, wie die Leute das verwenden.
Aber das macht ja heute überhaupt gar keine mehr.
Ja,
das
eben. Ist aber ja, klar, oder, ja, heute
vollends ist mehr, aufgelöst.
Ja, heute sieht das wohl völlig ein, zum Glück. Also das ist ja, kann man ja dann, aber jetzt als Beispiel.
Gut, es gibt immer noch Begrifflichkeiten wie emanzipatorisch.
Ja, oder aber auch, ich meine.
Diese Containerwolte sind.
Ja, ich meine, man also auch der Gegner, man muss ja wissen, wie der den Begriff, die Begriffe weiterhin verwendet. Und das fällt dann flach, wenn man die Kategorien gar nicht mehr benutzt. Oder sagt, was ist darunter, was ist in dem Begriff enthalten? Was besagt dieser Begriff? Natürlich kann sein, dass links sein völlig leer ist. Er ist aber nicht leer. Also wenn die Rechten das Wort links verwenden, dann haben sie ganz bestimmten, haben sie ganz bestimmte Konnotationen damit verbunden. Die muss man dann rausklamüsern, was verstehen die darunter? Oder was versteht man selbst darunter? Man kann selbst kann man sagen, ja, ich will gar nicht, ich bin gar nicht mehr, gehöre gar nicht mehr zu Linken. Aber das kann ich erst machen, wenn ich mal weiß, wovon ich mich abgrenze. Und das fängt eben im Grunde nirgendwo statt, aber eben am Mosi. Das konnte man am Mosi machen. Das sind also solche Begriffs, also praktisch philosophische Grundlagen, philosophische Voraussetzungen zu reflektieren. Das war ein. Und jetzt nicht unbedingt nur bei, also das hat, da haben auch dann so Leute wie Alexander Schwan, Gernot Göhler und Gesine Schwan, das waren diese Professoren, die Recht auf der Rechten, die Professoren auf der rechten Seite, in diesem philosophischen Teil, die haben das auch gemacht. Der Alexander Schwan zum Beispiel versuchte Hegel auseinanderzunehmen.
Als Rechtshegelianer dann.
Ja, oder auch der Gernot Göhler, der das Zweitgutachten. Also wenn man Karriere machen wollte, musste man kontrazyklisch oder antizyklisch handeln und sich bei denen anmelden. Aber zu Gesine Schwan, die ja mal Präsidentin werden und die immer noch im Fernsehen rumgeistert, da kam, zu deren Vorlesung kamen höchstens 3 bis 4 Leute. Aber wenn man was werden wollte, musste man zu denen gehen. Dann konnte man Karriere machen.
Weil sie die Verbindung hatten?
Ja, die verbanden die Verbindung und waren eben halt, während du bei Anjoli musstest, so früh genug da sein, das war, also, da kriegst du keinen Stehplatz mehr.
Ja, und dann kam irgendwann in den 70er Jahren, du hast gemeint, mit 74, oder 1974 fängst du an, dich mit Foucault auseinanderzusetzen.
Nee, da war es, also das war.
Oder war das erst später?
Das war später. Also 74 habe ich angefangen zu studieren. Nee, da habe ich rumstudiert, da habe ich dann gesagt, ja, aber Altvater politische Ökonomie gemacht und auch so Sachen wie Antisemitismus und oder auch bei den Burschenschaften in der Weimarer Republik oder sowas, so ganz spezielle Sachen, um da auch so empirisch zu arbeiten. Über Konservatismus, der Helga Grebing, die das macht. Das war ihm völlig frei, und ohne jeden Zwang von Zensur oder Scheinen oder sonst was. Und man hat trotzdem, ich habe trotzdem richtig studiert. Man soll die Schubladen weglassen.
Ja, das war Manfred Dahlmann dann noch im Gespräch. In der Diskussion geht er dann danach noch auf Sinn und Unsinn der Verwendung des Klassenbegriffs ein, dessen Kritik ebenso problematisch ist wie dieser. Was Dahlmann mit Foucault teilt, ist, dass die Existenz der Klassen nicht so ohne weiteres aus der Kritik der politischen Ökonomie herleitbar ist. Für Foucault sind es Schlachten um die Macht. Wenn das aber der Fall ist, so gibt es einen Weg dazu über das Besondere, historisch Konkrete, wozu Foucault in die Archive gegangen ist. Hier müssen wir noch, um das Ganze verständlicher zu machen, auf den Terminus Archiv bei Foucault eingehen. Als Archiv nicht in dem Sinne der Örtlichkeit, in die man hineingehen kann, sondern als Inbegriff der Voraussetzung von Aussagen in einer Kultur. Das andere ist aber auch mit Inbegriffen. Unter Aussage versteht Foucault, dass sie vorliegt, wenn
irgendeine Folge von Zeichen, von Figuren, von Graphismen oder Spuren eine Ordnung erkennen lässt.
Die finden wir auch auf der Tastatur einer Schreibmaschine, sodass eine Buchstabenfolge dort noch keine Aussage darstellt. Etwa auf der französischen Tastatur AZERT. Also AZERT. Aber die Tastatur ist keine Aussage, genauso wenig wie eine zufällige Folge von Zeichen. Sie muss schon eine Ordnung haben, die nicht nur im Zeichencharakter liegt. Das heißt, der sprachliche Charakter reicht nicht aus. Da würde die Syntax eine Ordnung aufstellen. Die abstrakte Definition der Aussage geht von einer Ordnung aus, bei der in jedem Einzelfall über ihren Sinn zu entscheiden ist. Die Bedeutung oder Sinn, jetzt nicht im phrygischen Sinne, muss man also kennen, wenn man etwas als Aussage identifiziert, wobei hier nicht einfach ein Abbildverhältnis vorliegt, denn die Referenz oder der Referent der Aussage kann ja auch produziert sein. Das wird genau in diesem Kontext bei Foucault ja auch wichtig. Redet man von einem Universalgelehrten, der alle naturwissenschaftlichen Fakten kennt, so mag das früher mal so etwas gegeben haben. Aber im 20., 21. Jahrhundert, wo Foucault lebte, nicht. Dann wäre es eine Aussage über die Vergangenheit oder Science Fiction, das heißt, gehört in die literarische Sphäre. Aristoteles wäre so ein Forscher, weil er ja Wegbereiter war für die Naturerkenntnis und vorher so etwas nur in Form von den Vorsokratikern gab. Ebenso ein Paradigmenwechsel in der Naturwissenschaft kann den Charakter einer Aussage bestimmen, was Foucault als Beispiel nimmt, also Darwins und Kopernikus Revolution. Er sagt darüber,
dass die Erde rund ist oder die Arten sich entwickeln, bildet vor und nach Darwin nicht dieselbe Aussage.
Das Referenzial erfasst, und darin ist Foucault Marx nahe, worauf Dahlmann auch hinweist, den produktiven Bereich der Aussagen. Die Aussage
ist vielmehr mit einem Referenzial verbunden, das nicht aus Dingen, Fakten, Realitäten oder Wesen konstituiert wird, sondern von Möglichkeitsgesetzen, von Existenzregeln für die Gegenstände, die darin genannt, bezeichnet oder beschrieben werden. Das Referenzial der Aussage bildet den Ort, die Bedingung, das Feld des Auftauchens, die Differenzierungsinstanz der Individuen oder der Gegenstände, der Zustände der Dinge und der Relationen, die durch die Aussage selbst ins Spiel gebracht werden.
Jede Aussage kommt also nicht von allein, sondern ist immer in einem größeren Zusammenhang zu sehen, der aus aufgeworfenen oder gelösten Problemen und Anwendungsbedingungen besteht. In unterschiedlichen historischen Kontext oder von unterschiedlichen historischen Formationen haben also die Aussagen ähnliche Satzstruktur unterschiedlichen Informationsgehalt. Die Aussage zu etwas anderem, einem korrelativen Raum, ist nicht gleichzusetzen mit dem semantischen Verweischarakter von Bedeutungen, Prädikaten oder Referenzen. Es geht um ein Relationsgeflecht oder, wie es da heißt, Referenzial, das die Grenzen und Regeln der Gegenstände, Sachverhalte und so weiter definiert. Es ist so denn auch kein Zufall, dass man für Dahlmann Vergleiche etwa mit der Wertformanalyse anstellt. Die besondere Existenzweise von Aussagen sind Aussagenereignisse mit bestimmten Bedingungen und Erscheinungsgebieten und gleichermaßen ausgesagte Dinge mit unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten und Anwendungsbereichen. Daher auch die Doppeldeutigkeit des Archivbegriffs Foucaults. Die Gesamtheit der Aussagen, ihr Zusammenhang und historischer Ort wird als Archiv gefasst. Der Begriff beschreibt auch Foucaults Methode, die Erkenntnisweise der Philosophie mit dem Wissen aus dem Archiv gegenzulesen. Allerdings ist das mehr Anspruch als Wirklichkeit, so wie Marx in der Londoner Bibliothek befand sich Foucault in der Pariser Bibliothek. Wenn auch der Begriff philosophisch geprägt ist, bleibt der Bezug zur Institution, etwa der Ort, wo die Gesetze aufgehoben werden, als institutionelles Rechtsgedächtnis der Ort der Versprachlichung und Verräumlichung der Gesetze, wie das in Geburt der Klinik beispielsweise heißt. Mitte der 70er Jahre, wo Dahmann im Otto-Suhr-Institut studierte, besuchte Foucault Berlin und die keinen Platz im Saal hatten, kletterten die Fassaden hoch, um diesen Promi wenigstens mal zu sehen. Er wurde in gewissem Sinne zu einem Popstar, wobei wohl nähere Untersuchungen, wie so etwas wie Prominenz entsteht, nötig wären, die an die Massenpsychologie Freuds anknüpfen könnten. Aber auch die von Foucault was gelernt haben, also wie Richard Sennett, haben sich ja da mit Prominenz beschäftigt. Nicht? Das sehr schön herausgearbeitet, auch am Gesamtkunstwerk von Richard Wagner. Nicht? Was dort geschieht, ist ja, dass das Orchester verschwindet in den Orchestergraben. Nicht? Also das sind dann Effekte, sind Wirkungen ohne Ursachen, hat Thomas Mann, glaube ich, mal gesagt. Das macht sozusagen dem, was man sieht, dann verleiht es eine große Bedeutung. Nicht? Rainer Rien hat mal irgendwie anlässlich, da waren wir auf einem Malerkongress, gesagt, ja, man redet immer so von Ausstrahlung, die die Prominenten hätten, aber das ist gar keine Ausstrahlung, das ist eher die Anstrahlung, nicht? Die Anstrahlung, also durch das öffentliche Licht. Das hat auch etwas von dem Machtbegriff von Foucault, über den wir heute ja auch noch ein wenig hören werden. Foucault war ja dann auch ein Beschäftigungsprogramm für Marxisten, die die Kritik der politischen Ökonomie von der Gebrauchswertseite neu aufzurollen versuchten. Dies erfolgte auch als Kritik des autoritären Marxismus oder des Marxismus überhaupt. Alsbald wurde die Gebrauchswertorientierung praktisch in der Hausbesetzerszene und Alternativbewegung. Das ist tatsächlich im buchstäblichen Sinne der Fall gewesen. Also in der Zeit befand ich mich öfter mal in Berlin und da waren tatsächlich auch Professoren und hielten Vorträge in den besetzten Häusern und solche Dinge. Also selbst Philosophen wie Michael Theunissen und ich glaube Ernst Tugend hat sogar, haben dann so etwas gemacht. Nicht? Da war also mit dem traditionellen Marxismus nichts mehr zu machen, der die Geschichte ausschließlich als Geschichte der Klassenkämpfe betrachtete. Marxismus, zur Methodologie kastriert, kann nur der Sache Gewalt antun. Bei misslungenen Synthesen haben wir das Problem, dass Dahlmann als Antinomie ausspricht.
Das Verhältnis von allgemeiner Theorie und den einzelnen Ereignissen ist so beschaffen, dass der, dem die Synthese beider nicht gelingt, im Resultat immer bei dem landet, was er aus seinem Denken anfangs ausgeschlossen hat.
Und der Beliebtheit Foucaults ergibt sich auch daraus, dass Theorie heimlich im Hinterkopf, dass er Theorie heimlich im Hinterkopf hat, aber verleugnet. Das ist das, was Dahlmann da ja auch kritisierte.
Ein einziger Begriff, Macht, stellt die Einheit allen Seins her. Er hat also eine Theorie, gegen die alle anderen als stümperhafte Baustellen zur Herstellung einer solchen Einheit erscheinen. Und kann gleichzeitig behaupten, er kenne eine solche gar nicht, da er jedes Ereignis allein für sich selbst sprechen lasse und ihre Vereinheitlichung zu einem Ganzen immer nur Resultat der Kämpfe um Macht sei.
Der Kerngedanke von Dahlmanns Arbeit besteht darin, Foucault nachzuweisen, dass er noch so sehr behaupten kann, er habe keine Theorie, in der es seine Wahrnehmung einordne, sondern im Gegenteil, gerade er verfügt über eine solche, die Realität bruchlos ordnet, totalisierende Theorie. Der Clou dieses Vorwurfs ist jedoch, dass er, also Foucault, zugegebenermaßen, ohne es explizit zu machen, als pars pro toto genommen wird bei Dahlmann. Und dann erläutert er auf Nachfrage das pars pro toto.
Dem Denken generell ist es unmöglich, Einzelnes zu denken, ohne schon dessen Ganzes im Kopf zu haben. Und umgekehrt, das Denken kann nichts Ganzes denken, ohne zugleich von dessen Differenzen, zumindest unbewusst, zu wissen. Jeder leiblich Einzelne erfasst diese ihm von seinem Verstand vorgegebene Beziehung von Einheit und Differenz in einer ihm eigentümlichen Weise. Er ist Philosoph reinsten Wassers. Von den allgemein anerkannten Philosophen unterscheidet er sich nur dadurch, dass er sich, aus welchen Gründen auch immer, weigert, auf diese seine Besonderheit im Allgemeinen zu reflektieren. Und dieses Verhältnis von Einheit und Differenz, wegen seiner Bedeutung für meine Kritik an Foucault, aber beileibe nicht nur an ihm, in anderen Worten zu wiederholen: Mir ging es darum, zu zeigen, dass es Kriterien gibt, die einen zwingen, einem Gedankengebäude den Status zuzusprechen, eine Theorie zu sein. Allgemein löst sich diese Frage für mich dahingehend auf, dass Denken vom Begriff her bei jedem Einzelnen auf einem philosophischen Konzept beruht. Was heißt, auch dem krudesten Pragmatiker und radikalsten Reflexionsverweigerer lässt sich nachweisen, dass er Philosoph sei.
Kein guter zwar, aber dennoch. Die Macht ist Foucault zufolge nur lokal aufzufinden, aber diese lokalen Mächte lassen sich zu einer Allgemeinheit zusammenfassen. Dahlmann fasst den Machtbegriff als bestimmungslos auf, als nominale Konstruktion. Es gäbe die Macht nicht, so wie es den Gebrauchswert nicht gibt. Nicht? Also so wenig es, wie es das Tier, nicht? Gibt, nicht? Es gibt Hunde, Katzen und alles Mögliche, aber das Tier als solches, als Res Singularis, gibt es natürlich nicht, nicht. Er stellt auch fest, hinsichtlich der Parallelisierung von Wert und Macht, dass Foucault die Phänomene der Zirkulationssphäre nur anders beschreibt. Sein Begriff von Wert sei allerdings unzureichend, was auch die ungewollten Anleihen bei Hegel zeigen. Das Verhältnis des Werts zur Macht wurde auch bei Marxisten nie thematisiert und von Gewalt und Herrschaft abgegrenzt. Dass die Legitimität von Herrschaft nicht allein auf Gewalt beruht, um bei Max Weber zur Unterscheidung von dem soziologisch amorphen Begriff der Macht unterschieden ist, damit konnte die Linke nie so recht etwas anfangen. Eher dann die Luhmannsche Systemtheorie, die dann auch Habermas dahingehend überlegen ist. Dahlmann verweist auch auf die Parallelen zu Hegels Herr- und Knecht-Kapitel in der Phänomenologie des Geistes und der Theorie legitimer Herrschaft Max Webers hin. Die Existenz des Herrn ist nicht ohne Legitimität, sonst wäre er nicht Herr. Dahlmann weist darauf hin, dass jede Forderung an die Herrscher, wie gut auch gemeint, deren Herrschaft notwendigerweise zementiert. Das Problem, so Dahlmann, ist auch, dass Foucault die Beziehung von äquivalenten Herrschaft und Macht nicht zum Problem macht. Das schaffen die Linksliberalen ja auch nicht. Dahlmann sieht da auch einen Zusammenhang mit der gegen Freudianismus gerichtete Antirepressionshypothese bei Foucault. Allerdings war die in einem bestimmten Kontext konzipiert, etwa dass der sozialen Kontrolle der Sexualität, dass die nicht auf Repression beruht, sondern über diskursive Praktiken wie die Beichte, die die Sexualität nicht totschweigt, sondern totredet. Möglicherweise ist da noch einiges aus Foucault herauszuholen, wenn man das sexualwissenschaftliche einholt. Das haben ja auch schon einige gemacht. Foucault reduziert die Totalität der gesellschaftlichen Beziehung auf einen positivierten Machtbegriff, was eine Wende hin zu Nietzsche ist und damit auch die mangelnde Unterscheidung von Macht und Gewalt beinhaltet, die Dahmann auch in seiner eigenen alten Arbeit für unzureichend hält. Hier folgt wohl Foucault der heideggerischen Philosophie, insbesondere dem Begriff der ontologischen Differenz von Sein und Seienden, die er in die von Macht und Mächten überführt. Ähnliches findet sich ja auch als Differenz auch bei Derrida. Differenz, also mit A geschrieben, in der deutschen Übersetzung Differenz mit A-Umlaut, wird das dann auch wiedergeben, unterscheidet sich dann von der Differenz. Da man sieht hier dann auch bei Foucault die Pseudokonkretheit, die Günther Anders schon Heidegger zusprach. Die Verbindung von Macht und Körper. Von den leiblichen Individuum ist allerdings auch nur als Aggregation der Einzelnen die Rede, wie bei der Linken von Herrscher und Unterdrücker. Die Ich-Einheit des leiblichen Individuums gilt hierbei als zentraler Ort der Machtkonzentration. Daraus ergibt sich die Entindividualisierung als Forderung. Damit wird sowas, was Arendt Banalität des Bösen nannte und damit Eichmann verfehlte, auch noch gefordert. Das findet sich ja auch im Diktum, dass Foucault sich nicht als Autor seiner Texte sieht. Der Tod des Autors wurde in den Literaturwissenschaften dann ja auch infolge Foucaults viel diskutiert. Wir haben hier aus einem Lexikon-Artikel, den Ruoff mit Doppel F hat da so alle Begriffe, die Foucault benutzt, mal so aufgelistet und die Textstellen alle gesammelt. Da ist dann eine vollständige Liste immer der Textstellen und so, vorhanden. Also so ein nützliches Werkzeug. Nicht? Aber das lesen wir dann doch mal hier vor.
Autor. Die Person des Autors stimmt üblicherweise mit dem Schöpfer eines Textes überein. Die provokante Sichtweise Foucaults schränkt die Rolle des Autors als Textproduzent stark ein und bestreitet die Funktion des Schöpfers. Die traditionelle Rolle des Autors verliert durch die Funktion der Verknappung an Glaubwürdigkeit, denn sie marginalisiert den Textproduzenten im äußersten Fall auf einen Index des Textes, auf einen Schreiber der Zeichen, der Schreiber bringt die Sprache zu Papier, aber er ist nicht ihr Sprecher. Wenn die Sprache spricht, wird die literaturtheoretische Diskussion über das Verhältnis von Autor und Sprache als Zeuge in der Gestalt von Robbie Grilly, Malcolm Lowry, Louis Borges und Maurice Blanchot aufgerufen. In deren Texten entdeckt Foucault jenen aktiven Part der Sprache, der das ungewusste Wissen der Literatur zum Ausdruck bringt. Ist der Mensch tot? Der Foucaultsche Autor spricht also nicht, wie in der Besprechung von Richards L'univers imaginaire de Mallarmé hervorgehoben wird. Wer spricht also? Die Antwort findet Foucault in einem von Richards vorgeschlagenen literaturtheoretischen Modell, bei dem es darum geht, die Stimme eines Subjekts wiederzufinden, das gleichsam in seinem Sprechen abwesend ist und in dem das Werk den Bezug auf das Sein der Sprache sichtbar macht.
Noch ein Stück weit.
Das Verhältnis von Autor und Werk besteht in der Abwesenheit und dem Tod des Autors. Trotzdem weist jedes Verlagsverzeichnis die Namen von Autoren auf. Welche Funktion kommt den Namen von Autoren also zu, wenn der Autor nicht mehr als der eigentliche Produzent des mit ihm namentlich verbundenen Textes gilt? Es lassen sich unter den genannten Voraussetzungen folgende Funktion des Autors angeben. Die Verbindung von Name und Text markiert eine Rede durch die Bedeutung. Der fragliche Text hebt sich durch die Zuweisung des Autorennamen aus der Menge aller Reden heraus. Der Autor hat die Funktion, einen wichtigen Text innerhalb einer Kultur benennbar zu machen. Sobald ein Text einen Autorennamen vorweisen kann, kommt ihm eine besondere Behandlung in der Kultur zu. Der Text wird in Bibliotheken gespeichert und in besonderer Art und Weise in Umlauf gebracht. Er wird gelesen, rezipiert und interpretiert. Eine weitere Autorenfunktion zeigt sich mit dem Eigentum am Text, die sich erst als rechtliche Form etablieren musste. Die Voraussetzung dafür ist die Verwandlung des Textes in ein Produkt des Marktes, was keiner historischen Konstante entspricht. Im Mittelalter bewegt sich der Text beispielsweise in einem Bereich der erhöhten Risiken. Der Autor ist eine Person, die aufgrund eines Textes in Häresieverdacht geraten könnte und sich, wie Meister Eckhart, in Avignon verteidigen musste. Das Eigentum am Text bedeutet in diesem Fall also eine Art Verantwortung, die sich eventuell als Bestrafung auswirken kann. Das fehlende Verwertungsrecht konnte im Mittelalter dazu führen, dass bestimmte literarische Texte ohne Autorfunktion auskamen. Bei wissenschaftlichen Texten war es dagegen umgekehrt. Ein Autor wie Aristoteles garantierte die Wahrheit des Textes. Die Autorfunktion wandelte sich also je nach Anspruch, Wahrheitswert und Genre der Texte. Ab dem 17. Jahrhundert müssen auch literarische Texte einen Autorennamen aufweisen. Sobald die Texte eine literaturwissenschaftliche Bearbeitung erfahren, zeigt sich eine weitere Funktion des Autors. Der Autor dient als Ort der Projektion für eine bestimmte Art der Textbehandlung, indem er das psychologische Äquivalent für ein tieferes Streben, eine Kraft oder ein dem Text abzulesendes Projekt darstellt. Der Autor ist demnach ein Konstrukt, das die Literaturwissenschaft aus ihrem Umgang mit Texten bildet. Wenn ein Text eine Autorfunktion besitzt, dann ist damit keinesfalls ein ganz bestimmtes Subjekt verbunden, sondern dessen Plural. Foucault führt die mathematische Abhandlung als exemplarisches Beispiel an, in der das fragliche Subjekt in unterschiedlichsten Bezügen auftritt. Es gibt ein Subjekt, das die mathematische Abhandlung einordnet und dazu in einer Einleitung spricht. Es gibt ein Subjekt, das den Beweis durchführt, ein gerade aktuelles Symbolsystem der Mathematik benutzt und den Beweis auf der Grundlage der Mathematik seiner Zeit erstellt. Dies sind die Bedingungen für die Anerkennung eines Beweises, die auch die Voraussetzungen für Nachvollzug darstellen. Ein drittes Subjekt kündigt sich mit dem Resümee und in der Schlussfolgerung an, die einen Ausblick auf die zukünftige Arbeit innerhalb der Disziplin entwirft. Mit der völlig veränderten Funktion des Autors muss auch das Individuum einer gründlichen Revision unterzogen werden. Das Individuum steht nicht mehr für den Ursprung eines Diskurses, sondern es tritt als Subjekt in eine Form des Diskurses ein. Es gibt im Diskurs Leerstellen, die Subjektfunktionen sind. Darunter finden sich die Funktion des Autors als Spezialfälle der Subjektfunktion. Die provozierende Frage lautet dann erneut: Wer spricht? Es spricht das Subjekt, das aber nicht sein Individuum ist, denn es tritt nur als Sprecher des Diskurses und nicht als Individuum in der Funktion des Sprechers auf.
Ja, soweit der Artikel, der nicht so lang war, deswegen konnten wir mal ganz vorlesen. zur Anregung, falls man irgendwie mal was nachschlagen soll, kann man da reingucken. Was auch noch ein bisschen auffällt, Parallelen von dem frühen Wittgenstein des Traktatus. Nicht? Das hatten wir am Anfang, hatten wir das auch schon gesehen, dass Foucault tatsächlich, also ein Wahrheitsbegriff, der sich an den Traktatus da anlehnt, präferiert. Nicht? Bei der Aussage hat er da eine ähnliche Auffassung. Nicht? Also das ist ein sprachliches Gebilde, bei dem man dann wissen muss, was der Fall sein muss, wenn das wahr ist. Nicht? Er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Wittgenstein. Also soweit ist erstmal jetzt der Begriff des Autors abgehandelt, der damit aber in Widerspruch gegen Foucaults eigene Totalisierung gerät. Nach der Lektüre des Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari hat Foucault folgende Thesen zusammengestellt, die im Grunde dem Tod des Autors, das was er ja konzipiert, widerspricht, sofern ja dann noch eine totalisierende Einstellung vorgenommen wird dabei. Und da haben wir dann jetzt die Parolen, die Dahlmann dann auch seinem Vortrag oder beziehungsweise einer Festschrift Kritik der Politik Johannes Agnoli so vorangestellt hat.
Ja, also erstens, befreie die politische Aktion von jeder vereinheitlichenden und totalisierenden Paranoia. Zweitens, verweigere den alten Kategorien des Negativen, das sind Gesetz, Grenze, Kastration, Mangel, Lücke, die das westliche Denken so lange als eine Form der Macht und einen Zugang zur Realität geheiligt hat, jede Gefolgschaft. Gib dem den Vorzug, was positiv ist und multiple, der Differenz vor der Uniformität, den Strömen vor den Einheiten, den mobilen Anordnungen vor den Systemen. Glaube daran, dass das Produktive nicht sesshaft ist, sondern nomadisch. Drittens. Denke nicht, dass man traurig sein muss, um militant sein zu können. Auch da nicht, wenn das, wogegen man kämpft, abscheulich ist. Es ist die Konnexion des Wunsches mit der Realität und nicht sein Rückzug in Repräsentationsform, die revolutionäre Kraft hat. Viertens. Gebrauche das Denken nicht, um eine politische Praxis auf Wahrheit zu gründen. Und ebenso wenig die politische Aktion, um eine Denklinie als bloße Spekulation zu diskreditieren. Gebrauche die politische Praxis als Intensifikator des Denkens und die Analyse als Multiplikator der Formen und Bereiche der Intervention der politischen Aktion. Fünftens. Verlange von der Politik nicht die Wiederherstellung der Rechte des Individuums, so wie die Philosophie sie definiert hat. Das Individuum ist das Produkt der Macht. Viel nötiger ist es, zu entindividualisieren, und zwar mittels Multiplikation und Verschiebung, mittels diverser Kombinationen. Die Gruppe darf kein organisches Band sein, das hierarchisierte Individuen vereinigt, sondern soll ein dauernder Generator der Entindividualisierung sein. Und schließlich, sechstens, verliebe dich nicht in die Macht.
Das ist also aus Dispositive der Macht von Michel Foucault. Und weil das also eine Zusammenfassung seines Selbstverständnisses ist, zitiert Dahmann noch eine längere Stelle hier.
Ich träume von dem Intellektuellen als dem Zerstörer der Evidenzen und Universalien, der in den Trägheitsmomenten und Zwängen der Gegenwart die Schwachstellen, Öffnungen und Kraftlinien kenntlich macht, der fortwährend seinen Ort wechselnd nicht sicher weiß, wo er morgen sein, noch was er denken wird, weil seine Aufmerksamkeit allein der Gegenwart gilt. Der, wo er gerade ist, seinen Teil zu der Frage beiträgt, ob die Revolution der Mühe wert ist und welche, in Klammer, ich meine, welche Revolution und welche Mühe, wobei sich von selbst versteht, dass nur die sie beantworten können, die bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um sie zu machen.
Und dann kommentiert er einleitend in seinem Vortrag, also der, wie gesagt, in Agnoli-Festschrift Kritik der Politik, Johannes Agnoli zum 75. Geburtstag steht.
Foucault also geht es um die Zerstörung von Evidenzen und Universalien. Sein Motiv ist eindeutig. Diese Evidenzen und Universalien, dazu zählt er etwa die in den Wissenschaften produzierten Wahrheiten und Begriffe, gelten ihm als Orte, von denen aus die Macht ihre Herrschaft ausübt. Gegen diese in Allgemeinbegriffen repräsentierte Macht gilt es, um den Einsatz des Lebens zu kämpfen.
Dem Machtbegriff von Foucault liegen zwei Ebenen zugrunde. Die erste Ebene ist die konzeptionelle, ist das Analyseraster einer Mikrophysik der Macht. Hier geht es um das Verhältnis der lokalen Mächte zur allgemeinen Macht, um die Beziehung der Mächte zu ihrem Außen, den Körpern, sowie um die Konsequenzen für die Analyse, die in dieser Konzeption von Macht enthalten sind. Vor allem um die Subjektlosigkeit der Macht und um den Positivismus, den Foucault seiner Mikrophysik der Macht zugrunde legt. Die zweite Ebene wäre dann die Mikrophysik der Macht selber, also wie man sich früher einmal ausgedrückt hat, die Realanalyse der bürgerlichen Gesellschaft. Die Mikrophysik der Macht bezeichnet eine besondere Eigenschaft des Foucault'schen Machtbegriffs, nämlich, dass diese nicht auf eine Zentrale oder Institution zurückgeht und sich nicht auf eine Person oder einen Strategen beziehen lässt. Innerhalb einer Institution kann sie sich durch Praktiken besonders deutlich zeigen. In den psychiatrischen Anstalten zum Beispiel entwickelt sich ein ganzes Dispositiv der Macht, das seine Eigenschaften aus dem Zusammenspiel von sozialen Prozessen, obskuren Heilverfahren und medizinischem Wissen gewinnt. Dispositiv werden wir auch noch erläutern. Die Macht löst sich in Beziehungen und Handlungen auf und nimmt schließlich zwischen den Subjekten den Charakter einer feldartigen Verteilung an. Feld ist hier nicht im physikalischen Sinne gemeint, sondern nur im Sinne einer analogischen Metapher. Die Mikrophysik der Macht schafft zugleich die Voraussetzung für den strategischen Machtbegriff. Die Macht fügt sich so aus vielen Mikrobestandteilen zu einem feldartigen Ganzen zusammen und zeigt so ihre produktive Seite. Die vereinfachende Sichtweise einer personalgebundenen Macht ist ausgeschlossen. Foucault, so Dahmann, gibt
freimütig zu, nicht zu wissen, was die Macht ist. Seit Marx wisse man zwar, was Ausbeutung sei, aber schon der Begriff Herrschaft sei unklar, da keiner wisse, von wo aus sich die Macht bestimmt. Die Tatsache allerdings, dass die Macht existiert, kann nicht geleugnet werden. Und, so Foucault weiter, bevor wir wissen können, was die Macht ist, müssen wir uns darüber verständigen, auf welche Art und Weise sie wirkt. Foucault also geht es in seinen Analysen immer um das Wie der Macht und in zweiter Linie erst um ihr Was. Dem Dilemma, Wirkung analysieren zu wollen, ohne zu wissen, was die den Wirkungen zugrunde liegende allgemeine Ursache ist, entzieht sich Foucault mit einem Verfahren, das so alt ist wie die Wissenschaft. Zur Anleitung der Forschungspraxis wird eine Hypothese formuliert, um im Verlauf des Forschungsprozesses herauszufinden, ob sich mit der Ausgangshypothese arbeiten lässt, ob sie modifiziert oder von einer anderen abgelöst werden muss. Der Inhalt der Ausgangshypothese ist völlig ohne Belang. Auch der Satz, dass der Urbaustein der Materie aus grünem Käse besteht, erfüllt vom Prinzip des kritischen Rationalismus aus gesehen bekanntlich durchaus die Funktion, einen Forschungsprozess sinnvoll anleiten zu können. Als eine solche Konstruktion, Foucault nennt dies seinen Nominalismus, versteht er seinen Machtbegriff und seine Arbeiten sollen den Einsatz zu einem allumfassenden Spiel abgeben, einen Einsatz, der schließlich zeigen soll, ob man so wie er denken kann. Macht also ist, zuerst einmal, nichts weiter als ein Name, ist nicht mehr als ein Zeichen, mit dem komplexe strategische Situationen belegt werden sollen. Ein wichtiger Unterschied zur der Konstruktion von Foucault zu den wissenschaftlich üblichen ist hier allerdings festzuhalten. Und in diesem Unterschied liegt so etwas wie ein Glanz, der in all dem Elend seine Konzeption von Macht steckt. Verborgen. Ein Glanz, der ihn, im Gegensatz zu seinen ihm folgenden Schülern, zu einem Gegner macht, mit dem man eine Auseinandersetzung durchaus zu Erkenntnissen führen kann. Denn im Gegensatz zum Wissenschaftsbetrieb heutzutage macht er mit seinem Nominalismus ernst. Sein Nominalismus problematisiert ein Verhältnis, das der Wissenschaft schon lange kein Problem mehr ist. Äpfel und Birnen zusammengenommen heißen Obst. Der Allgemeinbegriff Obst enthält unter anderem natürlich Äpfel und Birnen an seine konkreten Bestimmungen in sich. In dieser Abstraktion vom Besonderen zum Allgemeinen aber ein Problem zu sehen, das mit Macht, mit Herrschaft, mit Ausbeutung auch nur im Entferntesten zu tun hat, dies gilt der Wissenschaft, seit sie die theologische Scholastik überwunden hat, nachgerade als lächerlich. Macht als Allgemeinbegriff, als nominale Konstruktion, ist also bei Foucault erst einmal zu verstehen als Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren. Die, wie er sie nennt, archäologischen Forschungen in abgelegenen Archiven, während der jedem Ereignis die gleiche Bedeutung gegeben werden soll, hier hat im Übrigen die poststrukturale Beliebigkeit ihren Ausgangspunkt, eine Basis allerdings, die logisch natürlich längst in der wahren Form angelegt ist, das aber hier nur am Rande, soll nun den Prozess rekonstruieren, indem es den einzelnen Mächten schließlich gelingt, sich miteinander zu einer Einheit zu verbinden. Das Ergebnis ist dann die Mikrophysik der Macht, die deutlich werden lassen soll, dass das, was als Errungenschaften der abendländischen Zivilisation gilt, Individualität, Sozialität, Wahrheit, Wissenschaft, Technologie und so weiter, nichts weiter ist als das Resultat der Verkettung einzelner Mächte zu einer einheitlichen, den modernen Gesellschaftskörper beherrschenden und ihn durchziehenden Strategie der Macht.
Foucaults Machtgriff in dieser Form, wie er seinen nomadischen Untersuchungen zugrunde liegt, entspricht einer Konsequenz seiner nominalistischen Konzeption. Wenn Allgemeinbegriffe wie Gesellschaft, Staat, Wahrheit, Natur etc. als Resultate von Machtverhältnissen begriffen werden, muss er folgerichtig sich gegen jede Theorie wenden, die die herrschende Wirklichkeit in totalisierender Weise auf den Begriff bringen möchte. Daher die Abneigung gegen Hegel, aber auch gegen einen marxistischen Diskurs. Wenn jeder allgemeine Begriff als das Resultat der Vereinheitlichung je besonderer Mächte zum Zwecke der Steigerung und Effektivierung von Macht ist, muss auf einen allgemeinen Diskurs verzichtet werden. Das Bedürfnis nach Theorie gehört Dahlmann zufolge für Foucault noch zu dem System, von dem man die Schnauze voll hat. Damit gerät Foucault in einen pragmatischen Selbstwiderspruch, wenn er versucht, eine umfassende Mikrophysik der Macht vorzulegen. Aber diese darf nicht als eine einheitliche, ganzheitliche Theorie erscheinen, während sie doch als eine Theorie, der ein reales Subjekt, die Macht, zugrunde liegt, fungiert. Jetzt ist noch der Terminus Diskurs zu klären. Ein Wort, das in der Tradition von Gaston Bachelard oder Georges Canguin steht und den Zusammenhang von Sprache und Denken bezeichnet. Allerdings, wie Foucault zugestehen muss, von ihm gar nicht mit konstanter Bedeutung verwendet wird, sondern in einer mäandrierenden Verwendungsweise. Also mäandern, das kennt man vielleicht, wenn man Biologe ist oder so etwas, wenn man den Flussverlauf, der mal begradigt worden ist, von den Nazis meistens, den wiederherstellt. Nicht? Das geschieht ja so manchmal in Naturschutzgebieten, nicht? Dass man dann die Natur wiederherstellt. Nicht? Und dann ist sie allerdings Produkt von Kultur. Nicht? Ansonsten bezeichnet Diskurs im Französischen Rede im weiten Sinne. Während im Deutschen vor allem durch Habermas ein Austausch von Argumenten, der alle empirischen Bedingungsfaktoren ausblendet, damit gemeint ist. Was übrigens an Heideggers reine Bedeutungslehre erinnert. Nicht, da nimmt das ja sozusagen den Anfang zu diesem abstrakten Sein Heideggers. Nicht? Das hat er eigentlich aus der Bedeutungslehre aus dem späten Mittelalter gewonnen. Das ist aber nie reflektiert worden und er ist auch nie wieder darauf zurückgekommen. Aber das ist der Ursprung solcher Sachen. Man kann dann auch Bezüge zu Kant, Fichte und so weiter dann auch noch sehen. Das ist natürlich bei Habermas dann auch so der Fall. Deswegen hat er ja dann auch in Erkenntnis und Interesse und solchen Schriften sich dann immer auch auf diese Traditionen dann auch bezogen. Ja, Schriften Foucaults, wie die Ordnung der Dinge und die Archäologie des Wissens, sind Knotenpunkte eines reflektierten terminologischen Gebrauchs. In ersteren fängt Diskurs, den Begriff der Episteme abzulösen, der mit der wissenschaftlichen Tradition der Neuzeit seit Kepler, Galilei beginnt und nach der die Wissenschaften mit einem Netz von mathematischen Maßen die Welt unterwirft, mit logischer Analyse und Klassifikation und das universal gültige wissenschaftliche rationale Wissen bezeichnet. Bachelard besteht darunter bereits nicht die etwa kantischen a priorischen Erkenntnisbedingungen, sondern historische. Die Erkenntnis, die früheres schlechtes Wissen überwindet und einen unabschließbaren Prozess bezeichnet. Das wissenschaftliche Wissen steht nicht als unabhängige Größe der Welt gegenüber, sondern befindet sich im Raum des wissenschaftlichen Wissens. Foucault unterscheidet sich aber durch seine Ablehnung des Erbes der Philosophie, des Nein, Bachelards, dem er ein platonisches Erbe unterstellt, das aus der ausschließlich negativen Bestimmung des vorwissenschaftlichen Wissens besteht. Sondern er verwendet den Begriff der Positivität, um die diskursive Formation, die die Wissenschaften ermöglichen, zu bezeichnen. Die Formation des Wissens lassen das Vorige nach Foucault nicht hinter sich. In der Archäologie des Wissens sucht er dem Strukturalismusvorwurf zu begegnen, da die Regeln nur auf das eigene Denksystem anwendbar sind. Des Weiteren wird Regel und Gesetz unterschieden, wobei das Gesetz eine zeitlose Gültigkeit beansprucht. Das Strukturalistische wird dann relativiert zu einem bloßen analytischen Verfahren, dessen Inhalte abhängig vom Gegenstand bleiben. Foucault neigt dann dazu, die Institutionen und sozialen Praktiken einzubeziehen und damit die Regelmäßigkeit des Diskurses zu relativieren. Bevor wir Musik machen, noch mal ein Zitat von Foucault aus den Schriften, also Die Ecrit.
Foucault neigte dann dazu, die Institutionen und sozialen Praktiken einzubeziehen und damit die Regelmäßigkeit des Diskurses zu relativieren, als ein strategisches Dispositiv, das es gestattet, unter all den möglichen Aussagen diejenigen auszusieben, die nicht einer wissenschaftlichen Theorie, sondern eines Feldes von Wissenschaftlichkeit annehmbar sein können und von denen man wird sagen können, dieses hier ist wahr oder falsch. Das Dispositiv gestattet nicht das Wahre vom Falschen, aber das wissenschaftlich nicht qualifizierbare von Qualifizierbaren zu trennen.
Das ist also das Spiel des Michel Foucault. Das ist ein, ja. In den, die Schriften, also Die Ecrit, da gibt es vier Bände. Mhm. Nicht? Das ist hier alles aus, was wir hier haben, aus Band 3. Aber jetzt machen wir dann doch nochmal Musik von Adorno, den ja Foucault, als er dann sehr spät die Dialektik der Aufklärung las, nicht, dann auch sagte, oh, da hätte ich mir viel Arbeit ersparen können, hätte ich das damals schon gelesen. Ja, wir hatten da ja noch mal vom strategischen Dispositiv gesprochen. Das ist also gestattet und all den möglichen Aussagen diejenigen auszusieben, die nicht einer wissenschaftlichen Theorie, sondern eines Feldes von Wissenschaftlichkeit annehmbar sein können und von dem man wird sagen können, dieses hier ist wahr oder falsch. Das Dispositiv gestattet nicht das Wahre vom Falschen, aber das Wissenschaftliche nicht Qualifizierbare von Qualifizierbaren zu trennen. Also aus dem Spiel des Michel Foucault. Und in dem Kontext dieses Buches wird dann auch der Begriff, also Dispositiv, Netz, bestimmt. Disposition wird also bestimmt als
heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonische Einrichtung, reglementierten Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen, kurz gesagtes, das sind die Elemente des Dispositiv. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann.
Ja, also Dispositiv kommt ja von Disponere, nicht? Dis ist eine Vorsilbe, die meistens ein Auseinandertreten symbolisiert, nicht? Ponere, also setzen, nicht? Deswegen Netz, nicht? Das breitet sich also aus wie ein Netz. Foucaults Begriff des Diskurses unterscheidet sich von anderen Postmodernen wie Lacans und Derridas dadurch, dass er der Aussage im Diskurs einen material-empirischen Gehalt zugesteht. Also er ist ja mit Nietzsche ein fröhlicher Positivist. In Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen sieht Foucault eine Verwandtschaft zu seiner eigenen Auffassung der unauflösbaren Einheit von Denken und Diskurs. Und jetzt nehmen wir da nochmal das Lexikon von Rohrf zu Rate. Werden die unterschiedlichen Außenverhältnisse des Diskurses also in einer Liste aufgeführt und dann jeweils auch angegeben, in welchem Werk das steht. Nicht, wenn da man so verschiedene Sachen zitiert, wenn wir uns das nur einigermaßen merken, können wir dann so sehen, welche Bedeutung er da so verwendet. Also da war er mit sich uneins sozusagen. Also da sind jetzt die Außenverhältnisse des Kurses im Überblick. Nicht?
Also in Wahnsinn und Gesellschaft, 1961 erschienen, der Diskurs steht in einem direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht-diskursiven Bedingungen. In Die Geburt der Klinik erschien 1963, der Diskurs steht in einem direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht-diskursiven Bedingungen, wobei die visuelle Seite hinzukommt und der ärztliche Blick das Verhältnis von Sichtbarem und Sagbarem thematisiert. In Die Ordnung der Dinge, 1966 erschien, der Diskurs erreicht den Zenit seiner Eigenständigkeit. Die nicht-diskursiven Praktiken treten zurück. In Die Archäologie des Wissens, 1969 erschien, der Höhepunkt der Diskurstheorie ist erreicht. Die nicht-diskursiven Bestandteile bleiben, insofern sie Berücksichtigung finden, weitgehend vom Diskurs abhängig. In Die Ordnung des Diskurses, 1972 erschienen, die Macht gehört hier noch wesentlich zum Diskurs selbst, da sie nur in der Funktion seiner Einschränkung auftritt. 1973-74 erschien Die Macht der Psychiatrie. Hier tritt dem Diskurs die Disziplinarmacht im Dispositiv gegenüber. In Überwachen und Strafen, 1975, der Diskurs ordnet sich mit den nicht-diskursiven Praktiken in das Dispositiv ein und die Macht beginnt, stellenweise zögerlich, als produktive Größe zu erscheinen.
Ja, ich versuche das nochmal durchzugehen, damit sich das merken. Also in Wahnsinn und Gesellschaft, das ist das Früheste, nicht? Das baut auf den 50er Jahren, nicht? Ja. Also ein direkten Ausdrucksverhältnis mit nicht-diskursiven Bedingungen. Also fast noch ein Abbildverhältnis, könnte man sagen. In Geburt der Klinik. Gibt es dann auch ein direktes Ausdrucksverhältnis mit nicht-kursiven Bedingungen? Aber es tritt dann jetzt diese visuelle Seite hinzu, also das Panoptikum, also das wird dort diskutiert. Aber das werden wir alles noch genauer dann sehen. Dann die Ordnung der Dinge. Dann wird der Diskurs dann also wirklich